Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt, guten Abend. Und mit einem Wesen, von dem man bis ins 19. Jahrhundert glaubte, dass es real sei. Das in der Kunst immer wieder auftaucht und aus der Konsumkultur der Gegenwart nicht wegzudenken ist und insofern natürlich doch existiert, das Einhorn. Mal kitschig aus rosa Plastik, mal mystisch mit weiß schimmerndem Fell. Das Musée de Cluny in Paris widmet sich nun einer Kulturgeschichte des Einhorns. Außerdem in dieser Sendung ein Gespräch mit der Schriftstellerin Ulrike Dresner über den Kampf um die Sprache. Eine Uraufführung am Theater Basel beschäftigt sich mit jugendlicher Gewalt und die Philosophin Christine Bratu denkt im Pride-Monat Juni über den Begriff Stolz nach. Die ältesten Beschreibungen des Einhorns sind über 2000 Jahre alt und stammen aus dem antiken Griechenland. Schon damals glaubte man an die Zauberkraft dieses Fabelwesens mit dem langen, gedrehten Horn auf der Stirn, das nur mit Hilfe einer Jungfrau eingefangen werden kann. Die Faszination zieht sich über die Jahrhunderte bis heute, mit Abbildungen in Familienwappen, in Handschriften, in der Kunst oder der Literatur. Raphaels Gemälde Dame mit dem Einhorn oder Albrecht Dürers Grafik Entführung auf dem Einhorn. Rainer Maria Rilke dachte in seinem Roman die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge über das Fabeltier nach, nachdem er die berühmten Teppiche aus dem 15. Jahrhundert in Paris gesehen hatte. La Dame à la Licorne, die Dame mit dem Einhorn. Heute hängen die insgesamt 6 Tapisserien im Pariser Musée de Cluny, das zurzeit zusammen mit 3 anderen Museen in Paris eine Kulturgeschichte des Einhorns aufbereitet. Die Ergebnisse werden auch in einer Ausstellung im Potsdamer Museum Barberini einfließen, die im Herbst eröffnet. Carsten Probst hat sich in Paris auf die Spuren des Einhorns begeben.
Das Musée de Cluny, das Pariser Museum für mittelalterliche Kunst, verfügt über einige der prächtigsten und bekanntesten Einhorndarstellungen. Zugleich verweisen diese auf ganz verschiedene Funktionen und Gestalten, die das Fabeltier in seiner Überlieferung angenommen hat. Ein Aquamanile, also ein bronzenes Wassergefäß aus dem 15. Jahrhundert, das ursprünglich in Nürnberg entstand, zeigt eine deutsche Interpretation des Einhorns. Sie lässt es eher hirschartig aussehen. Es symbolisiert die reinigende Wirkung, die dem Einhorn traditionell zugesprochen wird. Doch die Superstars der Sammlung im Musée de Cluny sind zweifellos die 6 berühmten mittelalterlichen Wandteppiche der Dame mit dem Einhorn. Prachtvolle Wandbehänge, die eine Jungfrau mit dem Einhorn zur Rechten und dem Löwen zur Linken zeigen. Das Fabeltier wird aufgrund der ihm zugesprochenen Reinheit in der christlichen Symbolik oft mit der Jungfrau Maria assoziiert. Doch Sammlungskuratorin Beatrice de Chancel-Bardelot warnt vor zu eingängigen Interpretationen.
The meaning of the tapestries can be interpreted in different ways. They could be.
Die Bedeutung der Wandteppiche kann sehr vielfältig sein. Wir gehen hier davon aus, dass sie eine Illustration der 5 Körpersinne sind. Der erste Teppich hier, wo die Dame das Horn des Einhorns berührt, repräsentiert demnach den Tastsinn. Der nächste den Geschmack und dort drüben, wo die Dame einen Blumenkranz flicht, den Geruch. Dort den Gehörsinn, da spielt sie auf einer Orgel und dort den Sehsinn, wo sie einen Spiegel hält. Und der 6. Teppich zeigt die Dame, wie sie einen Edelstein in eine Schatulle legt. Vielleicht so etwas wie der 6. Sinn, der Sinn des Herzens und der Schönheit. Die genauen Ursprünge der Einhorn-Ikonografie und ihre Deutung sind bis heute nicht erschöpfend geklärt. Eine Legende aus dem alten Indien, die sich später nach Persien und Europa weiterverbreitet hat, besagt, dass während einer Trockenheit ein Mädchen nach einem wundertätigen Mann in den Wald geschickt wurde und diesen bezirzt habe. So brachte sie den Einsiedler dazu, mit in das Dorf zu kommen und durch Regen dessen Ernte zu retten. Daraus könnte sich über viele Umwege die Fabel vom Einhorn geformt haben, das sich nicht einfangen lässt, außer von einer Jungfrau, in dessen Schoß es einschläft und so von ihr zu den Menschen gebracht werden kann. Gustave Moreau, einer der berühmtesten französischen Maler des 19. Jahrhunderts, steht dagegen bereits für moderne Adaptionen des Tiers. Er vermischt in seinen ebenfalls sehr prachtvollen Einhorndarstellungen die reiche Überlieferung mit einer Ästhetik des Unbewussten. Charles Villeneuve-Dejanty, Direktor des Musée Gustave Moreau. Moreau wollte mit seinen Bildern nicht zu den Augen, sondern zu den Köpfen der BetrachterInnen sprechen. Dieses seltene Gemälde hier, auf dem gleich 3 Einhörner zu sehen, geschehen sind, war für ihn ein Mittel, um die Reflexion und das Unbewusste zu stimulieren. Er wollte eine neue Ikonografie schaffen, die ein bisschen rätselhaft bleiben sollte. Bei diesen drei Einhörnern handelt es sich vielleicht ja um ein und dasselbe Motiv, das er nur in drei verschiedenen Ansichten studiert und dann in die Komposition übertragen hat. Ein paar hundert Meter weiter in der Bibliothek Nationale öffnet sich dann die Tür zum Herzen europäischer Einhorndarstellungen. In illuminierten Handschriften aus dem 14. bis 16. Jahrhundert führen sie ein wahrhaft fantastisches Einzelleben. In zahllosen großen und winzigen Buchillustrationen erscheint das Einhorn in immer neuen motivischen und inhaltlichen Kombinationen, allseits verwendbar in der christlichen, wissenschaftlichen, medizinischen, aber auch in der Herrschaftssymbolik. Viele dieser einzigartigen, aber auch manchmal eigenartigen Darstellungen kann man tatsächlich nur in den Pariser Sammlungen erleben, denn sie dürfen aus konservatorischen Gründen nicht verliehen werden. Für seine Einhornschau im Herbst muss das Museum Barberini in Potsdam also auf manche Pariser Einhorn-Ikonen verzichten. Aber auch in Potsdam wird man in die überbordende Bildwelt des Einhorns, in der sich die Geschichte der Wissenschaft, der Theologie, der Psychologie oder auch der sozialen Entwicklung in Europa spiegelt, tief eintauchen können.
Carsten Probst über das Einhorn in der Kunst. Im Herbst wird es dazu eine Ausstellung im Museum Barberini in Potsdam geben. Mit flauschigen Einhörnern hat es das Personal eines neuen Theaterabends in Basel nicht so, eher mit Steinen als Wurfgeschoss. Ode an die gewaltbereite Jugend heißt das Stück, das der Regisseur Sebastian Nübel am Theater Basel inszeniert hat. Er knüpft dabei an seine Produktion Dämonen an, die vor 3 Jahren eine Gruppe junger Menschen mit der Kamera durch die Stadt begleitete. 3,5 Stunden lang und im Theater Basel saßen die Zuschauer vor einer Leinwand und schauten live zu. Damals ging es um die Frage, an was junge Menschen eigentlich noch glauben können. Das neue Stück ist eingebettet in das Projekt Social Fight Club, das 3 Wochen lang Gewalt in der Gesellschaft thematisieren will. Wieder mit Handykameras, die alles ins Theater übertragen. Die Uraufführung war gestern. Christian Gampert hat sie gesehen.
6 Clowns schauen uns an, sich langweilende Clowns. Sie haben etwas latent Bedrohliches, sie bewegen sich kaum, liegen oder hocken am Boden sprungbereit. Bis eine anfängt zu erzählen, dass alles so schön sei in Basel, super schön.
Und da können wir jetzt über diesen Zebrastreifen, da dürfen wir jetzt rübergehen. Ja, Achtung, ich gehe jetzt, das ist toll, ja, das ist super.
Das Eingangsbild oder die Eingangsbilder, jeder Spieler hat ein eigenes Handy, erinnert an den bösen Clown Joaquin Phoenix in Todd Phillips' Film Joker. Aber die Basler Clowns mit ihren roten Nasen wollen niemanden ermorden, sie wollen sich beschweren. Über ihre Stadt, trostlos sei es, eigentlich kann man dort nicht leben, vor allem nicht als Jugendlicher. Aber so wird das natürlich nicht vorgetragen. Man hat ja die Narrenkappe der Ironie auf. Einer der Schauspieler trägt ganz explizit eine Narrenmütze aus der Shakespeare-Zeit. Also es wird alles in den Himmel gelobt. Die wunderbare Straße, die schöne Ampel, diese frische Luft, die wir hier atmen dürfen. Autos, Schaufenster, Mülltonnen, alles großartig. Manchmal beziehen die Spieler auf ihrem Stadtgang Passanten ein und fragen sie, Karschnow, also kannst du noch, vor lauter Schönheit? Hier im unerträglichen Basler Leben kann man sich also zumindest gut lustig machen über die Gewohnheiten der Reichen, Angepassten und Etablierten. Andererseits fühlt man sich in der eigentlich doch super schicken Außenseiterrolle nicht recht wohl. Man ist depressiv, aggressiv, verzweifelt. Begleitet von einem bedrohlich pochenden, dumpfen Sound irrt man über leere Gassen und Plätze, die Stadt erstickt einen, aber man kommt hier nicht weg und nicht weg voneinander. Und es ist alles weg, was einem früher wichtig war. Da drüben, da haben wir ein Haus besetzt. Da habe ich das neue Outfit für die illegale Party gekauft. Da war das Jugendhaus. Alles weg.
Autonome Jugendzentrum an der Hochstraße. Weg. Podium. Weg. Monkey Bar. Weg. Ist alles weg, 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 weg.
Vor 3 Jahren hat Sebastian Nübling damals gemeinsam mit Boris Nikitin einen ganz ähnlichen Abend inszeniert, Dämonen. Auch damals lief man mit der Kamera durch die Stadt. Jetzt gibt es 6 Handykameras, deren Bilder wir auf einem Splitscreen sehen. Während damals die eine Kamera eine dunkle Sogwirkung entwickelte mit weitgehend ungeschnittenen Bildern, eine Höllenfahrt ans Ende der Nacht, ist es jetzt anders. Die verschiedenen Perspektiven Perspektiven bewirken auch eine Zersplitterung der immer noch vorhandenen jugendlichen Verzweiflung, einen Hysteriemodus und etwas Kaleidoskophaftes und bei aller Wut auch Anekdotenartiges. Vor allem weiß man gar nicht, woher die viele Aversion denn rührt. Ist es nur jugendliches Irresein in der Welt, so wie es jeder mal durchlebt, oder ist es ernsthafte Gesellschaftskritik? Das ganze Gerede von Ausgeschlossensein, Benachteiligung, Rassismus, Queerfeindlichkeit, struktureller Gewalt ist ja auch zum Abspulen quasi liturgischer Sprechblasen verkommen. Bei allem Ekel vor der ganzen Eventkacke, wie man das hier treffend nennt, also Eurovision Song Contest, Art Basel, Frauenfußball-Europameisterschaft, wo ist denn der Punkt, wo es wirklich wehtut? Man weiß es nicht so genau. Die eine holt eine Sprühdose heraus und sprüht einen lila Kreis aufs Straßenpflaster, um ihren Platz in der Stadt zu markieren. Die andere reserviert sich auf einer Abraumhalde oder Steinwüste ein Grab und bleibt einfach liegen.
Ich habe keinen Antrieb, so ist es. Ich möchte am liebsten gar nicht mehr aufstehen. Also für das fehlt mir eben konkret einfach die Vorstellung. Oder mit dem Utopischen. Ich liege hier halt einfach schon viel zu lange.
Oden singt hier keiner. Der Titel von der gewaltbereiten Jugend führt auch in die Irre. Am Ende haben alle einen Stein in der Hand und stehen vor dem Basler Rathaus. Aber werfen würde man eher nicht, man weiß nicht für was. Nein, in dieser Inszenierung herrscht diffuses Unbehagen in martialischer Clownsverkleidung. Symptomatisch eine Szene, in der eine Frau eine Verabredung hat, aber nicht genau weiß, wo. Das ist gut gesehen. Alle geben bekannt, wie unwohl sie sich fühlen, aber für was wir wo verabredet sind in dieser Gesellschaft, das versinkt auch in Basel immer mehr im Dunkel.
Ode an die gewaltbereite Jugend heißt der Theaterabend von Regisseur Sebastian Nübling in Basel, Christian Gampert berichtete. Auch die Sprache ist ein Ort der Gewalt. Die Erfahrung haben wahrscheinlich schon ziemlich viele Menschen gemacht. Gerade im Netz eskaliert die Kommunikation besonders schnell und es ist immer wieder befremdlich, wenn einer der mächtigsten Männer der Welt permanent die Grenzen zu Diskriminierung, Beleidigung und Sexismus weit überschreitet. Gerade an Pfingsten aber lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie Sprache zur Verständigung und zur Versöhnung beitragen kann. Im Sinne des Pfingstwunders, dass die Menschen Sprachen sprechen und verstehen ließ, die sie gar nicht kannten. Denn ob in den USA oder in Europa, in vielen Gesellschaften sind heute die ideologischen Gräben mittlerweile so tief, dass Kommunikation unmöglich erscheint. Aber weil wir im besten Fall nicht nur an den bestirnten Himmel über uns glauben, sondern auch an ein moralisches Gesetz in uns, habe ich die Schriftstellerin Ulrike Dresner, die das Deutsche Literaturinstitut in Leipzig leitet, gefragt, wie Sprache gelingen kann und warum die richtigen und die falschen Begriffe heute so umkämpft sind.
Warum sucht man Halt, in diesem Fall sprachlichen Halt? Warum haben Menschen Angst? Wovor fürchtet man sich? Wie wird diese Angst geschürt? Und vor allen Dingen, also das ist, glaube ich, der eine Bereich, der mir da vor allen Dingen einfällt. Und der zweite ist auch die mediale Explosion der News. Wir leben in einem sogenannten Informations, wie soll ich es nennen? Eigentlich ist es so eine Art Brei. Die Dinge werden flach und man weiß nicht ganz genau, wo kommen sie her, worauf kann ich vertrauen, was kann ich glauben. Und das löst Stress aus und Not. Und da hilft es dann, glaubt man oft, nichts als sich für eine Sache oder die andere zu entscheiden. Also einen Abkürzungsweg zu suchen durch eine als überwältigend erfahrene sogenannte Wirklichkeit, auch selbst wenn ich weiß, dass vieles davon Fake News ist, aber ich kann es eben nicht mehr entscheiden und dadurch verschwindet dann ja auch dieser Unterschied.
Also ist Sprache, hat Sprache es schwer?
Nein, ich glaube nicht, dass Sprache es schwer hat. Gewisse Gebrauchsabsichten und Gebrauchsweisen bedürfen der Einübung. Und ich glaube, dass in vielen westlichen Gesellschaften über das Bildungssystem zu wenig Wert auf diese Einübung gelegt worden ist. Also der Umgang mit Ambivalenz. Wie halte ich es aus, dass diese Welt ständig dynamisch ist, dass sie sich ständig bewegt? Sprache spiegelt das. Sie verändert sich ja auch. Wie halte ich das aus? Denn das Aushalten dessen heißt auch, dass ich anderen den Freiraum einräume, abzuweichen, dass ich in Möglichkeitsräumen denke, dass ich das auch zu genießen weiß. Das ist ein ideologischer Kampf. Sie haben das selbst eben erwähnt. Ideologische Systeme, Machtsysteme, Polizsysteme haben immer ein großes Interesse daran, Sprache festzustellen, weil das Herrschaft bedeutet. Dann darf Wirklichkeit nur noch in einem Gewand erscheinen, das diesem entsprechenden System probat erscheint. Und wir leben in einer Welt, in der wir sehen, wie Demokratien sich zum Teil mit rasantem Tempo wandeln und dann eben auch entsprechende Sprachregulationen eingesetzt werden, um diesen Wandel, um diese Monothematik durchzusetzen. Und das heißt, wir brauchen eigentlich gerade jetzt eine Vielfalt von Kultur, von Kulturen, die uns zeigen, was auf dem Spiel steht und die uns Spaß und Freude am Umgang mit Mehrdeutigkeit vermitteln.
Ja, möglicherweise ist das Problem daran, dass Sprache, so kommt es einem vor, immer nur noch Teilgesellschaften miteinander verbindet. Und das sind die Gesellschaften, die sich sozusagen gegenseitig immer ein Häkchen setzen, ein Gefällt-mir-Häkchen oder ein Like-Häkchen, wie immer man das auch nennen mag. Also die Frage wäre ja, wie kann man sozusagen aus einer Teilgesellschaft herauskommen und auch sprachliche Ambivalenzen akzeptieren oder vielleicht andere sprachliche Umgangsformen?
Wenn ich darauf eine probate Lösung hätte, würde ich jetzt Politikerin werden müssen. Was Sie aber ansprechen, ist ja eine Übersetzungsthematik. Und das ist ja tatsächlich auch die Verbindung zu diesem Pfingstwunder. Und ich glaube, das zeigt sehr gut, wovon wir eigentlich träumen. Das Schöne am Pfingstwunder ist ja, dass man überhaupt nichts arbeiten muss. Man bekommt das ja einfach geschenkt. Also der Heilige Geist ergießt sich in dein Gehirn und jetzt kannst du alle möglichen Sprachen. Ich meine, das würde mir das auch wünschen. Also jetzt kann ich plötzlich Chinesisch, macht wahnsinnig viel Arbeit, wenn ich lernen muss. Jetzt kann ich das plötzlich. Aber Wunder sind halt nicht direkt von dieser Welt und das heißt, wir müssten überhaupt das Augenmerk auf Übersetzung stärker lenken und uns überlegen, also uns erstmal damit anfreunden, dass es keine hundertprozentige Übersetzbarkeit gibt, dass wir also mit verschiedensten Wirklichkeiten zu tun haben und dass das kein Defizit ist, weil das eigentlich die Möglichkeit unseres Freiraums ist. Das bedeutet eben auch, dass Reisen sich lohnt, wenn ich es jetzt mal so runterbreche. Und dass in einer Begegnung mit einem anderen Menschen Dinge passieren können, die ich in keiner Weise erwartet habe. Und die sich, wenn wir beide an dieser Übersetzung, manchmal muss man ja auch vom Deutschen ins Deutsche übersetzen, wenn wir beide daran arbeiten, ja, ne, genau, dass wir dann in einen Raum eintreten können, in dem wir beide etwas Neues erfahren, also wo wirklich etwas Neues, Drittes entsteht. Und das ist der Inbegriff von Kreativität und Weltreichtum, nicht auf einer finanziellen Ebene, sondern darin, worauf Sie mit Ihrem Kant-Zitat vom bestirnten Himmel vorhin angespielt haben, in meinem Innenraum. Also lassen wir da mehr Sterne aufgehen, indem wir uns die Mühe der Übersetzung machen.
Vielleicht können wir Sprache auch als etwas Tastendes verstehen, weil Sie gerade eben auch das andere oder vielleicht könnte man auch sagen, das Fremde angesprochen haben. Also vielleicht braucht es auch eine Bereitschaft, das Fremde erst auch mal als fremd zu erkennen und Sprache als Instrument des sich Herantastens?
Ja, ich würde das unbedingt so sehen. Ich habe Sprache auch selbst immer so erlebt. Ich versuche sie so zu handhaben. Und es gibt von dem Dichter Gottfried Benn ein sehr schönes Bild, wo er sagt, der Dichter ist eigentlich so ein über und über mit Flimmerhaaren bedecktes Tier. Und diese Flimmerhaare nehmen Wirklichkeit auf, Wirklichkeit in ihren Nuancen, in ihren Abweichungen und übersetzen sie dann in Sprache. Und das heißt, wir stecken alle in diesem einzelnen Körper und müssen irgendwie als einzelne Wesen sterben und durch diese Welt gehen. Und über Sprache entsteht die Möglichkeit zur Verbindung und ja auch die Möglichkeit zu Trost. Und die gibt es aber nur, wenn ich diese Sprache nicht als Waffe benutze oder nicht als so eine, ich finde es immer so furchtbar, so eine Etikettiermaschine, wo ich dann anderen Menschen einfach gut, böse, richtig, falsch draufklebe und dann ist das Gespräch beendet. Das war ja eben gar kein Gespräch. Also es bedeutet, ich habe in meinem Roman Die Verwandelnden da lange drüber nachgedacht, was das eigentlich heißt, dieses Tasten. Und mich dann auch gefragt, warum, wann fangen Leute an, ihre Geschichte zu erzählen? Das tun sie erst, wenn sie darauf setzen können, dass ihnen jemand zuhört, der nicht von vornherein sagt, das ist so und das ist so und sie dadurch entmächtigt. Also das Tasten fängt eigentlich schon vor dem Sprechen an, nämlich in der Bereitschaft, wirklich zu versuchen zu hören, was die andere Person meint.
Und vielleicht auch nicht sofort zu verstehen, oder? Also ein Raum dafür, dass erstmal nicht alles eindeutig ist.
Ja, oder dass ich befremdet bin. Denn diese Befremdung, die ich erlebe, ist ja für mich auf der anderen Seite immer auch eine Möglichkeit, mich selbst weiterzuentwickeln und mich darauf einzulassen, dass ich mit einem anderen Menschen über etwas verhandle, über sein Welterleben, die Bedeutung, die der Begriff Herkunft zum Beispiel für diesen Menschen hat. Denn es ist ja tatsächlich so, dass Begriffe keine festgeschriebene Bedeutung haben. Da steht irgendwas im Duden und wer hält sich da schon dran und wer liest den Duden, während er spricht, niemand. Das Entscheidende ist ja nicht, was steht da im Duden, sondern welche Bedeutung wollen wir als Gesellschaft einem Konzept wie dem Konzept der Herkunft geben, das wir brauchen, weil wir soziale Verankerung brauchen, weil wir Wurzeln brauchen, weil wir Identität brauchen. Aber wir haben hier einen Freiheitsraum zu entscheiden, in welchem Sinn dieses Wort hier Zuzug, Migration, Identität und Kommunikation bestimmen soll.
Weil Sie eben Gottfried Benn erwähnt haben, das sind zwei Zeilen, es gibt nur zwei Dinge, die Lehre und das gezeichnete Ich. Es ist vielleicht auch eine Bereitschaft, sich versehren zu lassen.
Ja, und da haben wir wieder so ein schönes doppeldeutiges Wort mit diesem das gezeichnete Ich. Sie haben jetzt die eine Bedeutung herausgegriffen, gezeichnet, das Schicksal, das Alter, was auch immer, zeichnet uns Spuren ins Gesicht. Das andere aber ist das Zeichnen. Das gezeichnete Ich ist ein gebildetes Ich in dem Sinn, dass es als Bild entworfen ist. Es ist eine Projektion. Es ist eine Vision. Und ich kann die Vision davon, wer ich bin, immer nur entwickeln, indem ich Sprache, Konzepte, Austausch, Ideen, Angebote aus der Gesellschaft, aus der Kultur, in der ich lebe und aus anderen Kulturen nehme. Und das ist genau der Punkt, den ich vorhin meinte mit die Chance der Weiterentwicklung für mich als Person, das ist eine Möglichkeit, sozusagen innerlich zu wachsen, die erhalte ich unter anderem, indem ich zuhören lerne, Sprache tastend verwende und nicht damit zufrieden bin, dass man mir eine vorgekaute Welt vorsetzt, wo alle Begriffe einfach so gesetzt sind. Das ist ja furchtbar. Dann lebe ich in so einer Kapselwelt. Ich komme mir gerade vor wie so ein Ich, das in so einer Dosenabfüllanlage steckt und da drin bleiben muss.
Sagt die Schriftstellerin Ulrike Driesner über Sprache und Verstehen. Um Verständnis und Akzeptanz geht es auch im Pride Month, als den die LGBTQ-Community den Juni erklärt hat. Auf den Paraden, die auf der ganzen Welt stattfinden, geht es um Sichtbarkeit und Toleranz und auch, das sagt ja der Name, um Stolz. Stolz darauf, Teil dieser Community zu sein und den eigenen Lebensentwurf nicht oder nicht mehr verstecken zu müssen. Wobei sich genau das in den USA unter Donald Trump mit seinen Anti-Diversitätsprogrammen nun wieder umzukehren scheint. Viele schwule, lesbische oder queere Menschen sagen dann allerdings jetzt erst recht, so wie gestern auf der World Pride Parade in Washington. Die Philosophin und Genderforscherin Christine Bratu von der Universität Göttingen fragt sich allerdings, ob der Begriff des Stolzes, der oft rechtsnationalistisch gemeint ist, hier der richtige ist.
Ursprünglich begann er als Community-Bewegung, die an die Stonewall-Proteste in New York in den 1960er Jahren erinnern sollte. Doch mittlerweile droht der Pride Month zu einer Art Frühsommerkirmes zu werden. Autohäuser und Klamottendiscounter werben mit Regenbogenfahnen für ihre Produkte. PolitikerInnen, zumindest der demokratischen Parteien, färben ihre Profilbilder auf Social Media bunt ein. Aber ansonsten wird nicht viel gegen die andauernde Diskriminierung queerer Menschen getan. Und als wäre die Kommerzialisierung und Trivialisierung queerer Anliegen nicht schon schlimm genug, propagieren in diesem Jahr auch noch einige Abgeordnete der AfD und andere rechtsextreme Kreise den sogenannten Stolzmonat. Als bewusste Gegenbewegung zu queerem Aktivismus, die Patriotismus und Stolz auf Deutschland wieder salonfähig machen soll. Ist Stolz unter solchen Bedingungen überhaupt noch ein sinnvolles Mittel für eine emanzipatorische Bewegung? Aus philosophischer Perspektive könnte man sogar noch eine grundlegendere Frage an den Pride Month stellen. Wie alle Emotionen unterliegt auch Stolz Kriterien der Angemessenheit. Und im Falle von Stolz haben diese etwas mit vollbrachter Leistung zu tun. Stolz zu empfinden ist dort angemessen, wo wir etwas geschafft haben. Doch inwiefern stellt es eine Leistung dar, bestimmte Personen zu begehren und Geschlechterrollen auf eine andere Art als die Mehrheitsgesellschaft ausleben zu wollen? Die Philosophin Elizabeth Barnes entwickelt einen spannenden Gedanken, mit dem wir auf beide Fragen antworten können. Barnes weist uns darauf hin, dass in Gesellschaften wie der unseren nach wie vor falsche und sehr gemeine Geschichten über queere Menschen kursieren. Nämlich, dass ihre Art zu lieben und Geschlecht auszudrücken unnatürlich und moralisch verwerflich sei. Solche Narrative hindern die Betroffenen dann nicht nur daran, so zu leben, wie sie wollen, sondern machen es ihnen zudem so gut wie unmöglich, einen positiven, liebevollen Blick auf sich selbst zu entwickeln. Wenn queere Menschen dennoch auf die Straße gehen und sich selbst und ihre Community öffentlich feiern, leisten sie damit bitter nötigen politischen Widerstand gegen einen gesellschaftlichen Mainstream, der sie immer noch abwertet. Und zudem stellt es eine echte Leistung dar, wenn queere Menschen den gemeinen Suggestionen dieses Mainstreams nicht auf den Leim gehen und ihren eigenen Selbstwert nicht in Frage stellen. Der Stolz queerer Menschen ist also nicht nur politisch produktiv, sondern auch vollkommen angemessen. Nichts hiervon gilt für diejenigen, die den Stolzmonat feiern wollen. Denn auch wenn rechte Kreise sich gerne als das Opfer einer woken Weltverschwörung darstellen, ist diese natürlich nicht real. Niemand behauptet, dass Deutsche widernatürlich seien. Deutschsein stand niemals unter Strafe. Und die deutsche Staatsbürgerschaft ist mehr denn je ein heiß begehrtes Gut. Sich dieser zu freuen, ist also weder revolutionär, noch stellt es eine besondere Leistung dar. Das Einzige, was am Stolzmonat beeindruckend ist, ist die Dreistigkeit, mit der hier queere Ideen geklaut und zweckentfremdet werden.
Gedanken der Philosophin Christine Bratu von der Universität Göttingen zum Begriff des Stolzes. Mit einem Festakt und 7000 Palmen hat die Stadt Kassel gestern Abend das 70. Jubiläum der Kunstausstellung Documenta gefeiert. Mehr dazu von Adalbert Sinjawski in den Kulturmeldungen.
In Anspielung an das Kunstwerk 7000 Eichen von Joseph Beuys bei der 7. Ausgabe der Documenta wurde gestern in Kassel die Kunstintervention 7000 Palmen von Cosima von Bonin eröffnet. Dabei handelt es sich um grüne und weiße Wimpelketten in Form einer Palme, die am und um das Museum Fridericianum zu sehen sind. Die in Köln lebende Künstlerin lädt die Kasseler Bürger außerdem dazu ein, ihre Wimpelketten überall in der Stadt aufzuhängen. Der Direktor des Fridericianum, Moritz Wesseler, sagte im Hessischen Rundfunk über den Sinn des Kunstprojekts.
Es bestand die Idee, nach der Documenta 15 wieder in die Öffentlichkeit zu gehen, wieder im Außenbereich vor dem Fridericianum Kunst zu präsentieren. Und irgendwann gab es eben ein Gespräch mit Cosima von Bonin über Wimpelketten. Wir hatten nämlich beide Wimpelketten erlebt, in Kassel oder in Köln, in Ehrenfeld, und waren so begeistert davon, dass eine Wimpelkette das Potenzial hat, eine relativ düstere Gasse, eine relativ düstere Straße zu verwandeln in einen sehr positiven Ort. Wenn man sich vorstellt, dass da einfach so kleine Fähnchen über der Straße hängen, die sich dann im Wind ganz leicht bewegen, die dann vielleicht bunt sind, dann zaubert das vielen Menschen einfach gute Laune.
Moritz Wesseler vom Fridericianum. Ein positives Zeichen zu senden ist in Kassel dringend nötig. Bei der vergangenen Documenta 15 kam es zu einem Antisemitismus-Eklat. Als Resultat gilt für die Mitarbeiter der Documenta-Gesellschaft inklusive der Geschäftsführung ein Verhaltenskodex. Der Code of Conduct verpflichtet die künstlerische Leitung, ihr künstlerisches Konzept öffentlich vorzustellen und darzulegen, wie sie die Achtung der Menschenwürde und die Kunstfreiheit gewährleisten will. Bei dem Festakt gestern in Kassel forderten drei ehemalige künstlerische Leiterinnen und Leiter der Documenta den Erhalt der Kunstfreiheit. Eine Gesellschaft sei dann stark, wenn sie die künstlerische Freiheit aushalten könne, sagte etwa Carolyn Christoph Bakajiev. Kunst sollte absolut frei sein. Die nächste Ausstellung ist im Jahr 2027 geplant. Seit 100 Jahren gibt es sie schon, die Zeitschrift Osteuropa, die aktuelle Entwicklungen in Politik und Kultur in den östlichen Ländern analysiert. Herausgegeben wird die renommierte Zeitschrift von der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Diese wurde in Russland zur unerwünschten Organisation erklärt und als extremistisch eingestuft. Osteuropa-Chefredakteur Manfred Zapper beklagte im Deutschlandfunk einen zunehmenden Druck in Russland auf seine Autorinnen und Autoren.
Der Informationsfluss ist praktisch zum Erliegen gekommen. Fast alle unserer Autoren, die noch in Russland sind, verzichten aus eigener Sorge um ihre Sicherheit darauf, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir sind darauf angewiesen, mit Leuten im Exil zusammenzuarbeiten. Also wir publizieren mittlerweile auch anonym oder mit Pseudonym. Wir haben eine Situation, die wir in dieser Härte in den vergangenen 100 Jahren eigentlich nicht erlebt hatten.
Manfred Zapper von der Zeitschrift Osteuropa. Pussy Riot-Gründerin Nadezhda Tolokonnikova ist freiwillig in eine Gefängniszelle zurückgekehrt. 2 Wochen lang ist die russische Künstlerin in einer nachgebauten Zelle im Museum für zeitgenössische Kunst von Los Angeles zu sehen. Mit ihrer Performance Polizeistadt wolle sie auf die Gefahren wachsender Unterdrückung weltweit aufmerksam machen, sagte Tolokonnikova.
Das waren die Kulturmeldungen mit Adalbert Zinjavski. Über die World Pride Parade in Washington und die gewaltsamen Proteste in Los Angeles gleich mehr in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse.